Guten Abend. Heute geht es um das Thema, was sagt die Bibel über die Rolle von Mann und Frau in Ehe und Gemeinde. Ich möchte am Anfang heute ein Zitat vorlesen. Ihr könnt aber inzwischen schon 1. Mose 2 aufschlagen. Also Alexander Strauch hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Revolution der Geschlechter. Und er schreibt dort im Vorwort Folgendes: Eine der gravierendsten Veränderungen in der Geschichte der Menschheit hat in den letzten 40 Jahren stattgefunden, die Revolution der Geschlechter. Oder mit den Worten des Historikers William Manchester, die Ausradierung der Unterschiede zwischen den Geschlechtern ist nicht nur das aufsehenerregendste Thema unserer Zeit, es könnte das tiefgreifendste überhaupt sein, mit dem die Menschheit je konfrontiert wurde. Den Christen erging es da nicht anders als dem Rest unserer Gesellschaft. Sie wurde durch diese Veränderungen unablässig beeinflusst. In einem Leitartikel der Times in Amerika, dürfte das wohl sein, der heißt Die zweite Reformation, da war zu lesen, dass religiöse Feministen glauben, sie befänden sich in einem großartigen und historischen Wandel der Christenheit. In Wirklichkeit ist der Rollentausch, welcher weltweit in christlichen Kreisen stattfindet, nicht das Zeichen einer zweiten Reformation, sondern eine radikale Abkehr vom biblischen Lebensstil. Dem Lebensstil, der von den Aposteln gelehrt wurde. Die Debatte um die Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern ist keine unpersönliche Lehrstreitigkeit über abstrakte Dinge. Sie berührt direkt unsere Menschlichkeit, unsere sexuelle Identität, unseren geistlichen Dienst, unsere Ehen, unsere Familien, unser örtliches Gemeindeleben. Es ist eine emotionsgeladene Debatte, die Gemeinden und Denominationen weltweit spaltet. Also wir merken, wie hochbrisant dieses Thema ist, das wir haben. 1. Mose, beginnen wir mit 1. Mose Kapitel 2. Wir wollen uns eine Reihe von Bibelstellen einfach anschauen heute. 1. Mose Kapitel 2, Vers 15. Gott, der Herr, nahm Adam und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Adam und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Adam, der Mensch, allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Adam ist der Hauptverantwortliche, er wurde zuerst geschaffen und er wurde von Gott beauftragt, den Garten zu bebauen und zu bewahren, also er ist der Versorger und der Beschützer. Danach hat Gott dann alle Tiere zu ihm geführt, wir lesen das jetzt nicht, ich denke die meisten von uns kennen diesen Text. Und Adam hatte die Aufgabe, den Tieren Namen zu geben. Durch das Benennen, dadurch wird ausgedrückt seine Einsicht. Gott hat ihm Einsicht gegeben, er konnte jedes Tier richtig benennen. Es wird aber auch gezeigt seine Autorität, denn wenn man den Namen gibt, über dem hat man eine Autorität. Die Eltern geben ihren Kindern den Namen, ja? Sie haben auch eine Autorität über den Kindern. Adam hatte dann auch Verantwortung für seine Frau. Da lesen wir Vers 22. Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von Adam genommen hatte, zu einer Frau und er brachte sie zum Menschen, zu Adam. Da sagte Adam, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen. Also das Wort hier heißt eigentlich Isha auf Hebräisch. Ish ist der Mann und Isha ist die weibliche Form von der Mann. Aber er hat ihr diesen Namen gegeben. Ja. Und dadurch wird auch ausgedrückt, dass Adam eine Verantwortung für diese Frau hat, für diese Isha. Und diese Frau, von der heißt, sie ist eine Hilfe, die ihm entspricht, ihm ein Gegenüber. Jemand hat es mal sehr schön ausgedrückt. Gott hat die Frau aus dem Manne geformt, nicht aus seinem Haupt, um über ihn zu herrschen, nicht aus seinen Füßen, um von ihm getreten zu werden, sondern aus seiner Seite, um ihm zur Seite zu stehen, unter seinem Arm, um von ihm beschützt zu werden, in der Nähe seines Herzens, um von ihm geliebt zu werden. Also, Adam, zuerst geschaffen und von Anfang an bekommt er die Verantwortung über die Frau. Eva, von ihr lesen wir in Kapitel 3, Vers 20, sie wird genannt die Mutter aller Lebendigen. 1. Mose 3, Vers 20. Adam gab seiner Frau den Namen Eva, Chava heißt es auf Hebräisch, das hängt zusammen mit dem Wort Leben, denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Und ihr besonderer Auftrag war die Mutterschaft. Paulus schreibt, wenn ich jetzt kurz ins Neue Testament springen darf, und wir gehen dann wieder zurück zu der Stelle, ihr könnt also den Finger drinnen lassen, in 1. Timotheus 5, Vers 14, schreibt Paulus in einer Situation, wo er über die Witwen, also da geht es um die Witwen, die jungen Witwen, was die machen sollen. Und er sagt im Auftrag Gottes, es ist also mein Wille, also wir können lesen, Gott sagt, es ist mein Wille, dass die jüngeren Frauen, die jüngeren Witwen hier, heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen, dem Gegner keinen Anlass zu schimpflicher Nachrede geben, denn schon sind etliche abgewichen dem Satan nach. Dort war eine konkrete Situation, die Frage war, was denn die jungen Witwen tun sollen. Und er sagt, sie sollen heiraten. So einfach. Und wenn sie heiraten, sie sollen Kinder gebären. So einfach. Und dann sollen sie den Haushalt leiten, Haushalt führen und so weiter. Also, das hängt zusammen mit der ursprünglichen Bestimmung der Frau überhaupt. Und auch im Titusbrief lesen wir noch etwas. Titus Kapitel 2, Vers 3, es ist nicht nur das, was die Frau tut, was jetzt Paulus gesagt hat, aber es gibt hier noch weitere Aufgaben. Dem Titus wird gesagt, er soll zu den alten Frauen reden, Vers 3, Titus 2, Vers 3, zu den alten Frauen rede ebenso, dass sie in einem Verhalten seien, wie es Heiligen geziemt. Also hier steht das Wort Gottgeweihten. Dass sie in einem Verhalten seien, wie es Gottgeweihten geziemt, dass sie nicht verleumderisch seien, nicht vielem Wein versklavt, Lehrerinnen des Guten, des Edlen, also sie sollen edle Dinge weitergeben, lehren, damit sie den jungen Frauen zu gesundem Sinn verhelfen. Bei euch steht vielleicht hier zu Besonnenheit. Aber das griechische Wort heißt nicht nur Besonnenheit, das heißt auch gesundes Denken. Auch das Wort Disziplin kommt davon, also Zucht. Damit sie also den jungen Frauen verhelfen, diszipliniert zu sein, gesund zu denken, sodass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, gesunden Sinnes seien, wieder das Wort Besonnenheit, züchtig kann man es auch übersetzen, diszipliniert und keusch oder rein, Wächterinnen ihrer Häuser, also Vorsteherinnen ihrer Häuser, das heißt, dass sie das Haus, das heißt die Familie, regieren, den eigenen Männern untergeordnet. Also die Frau ist die Chefin des Hauses, aber dem eigenen Ehemann untergeordnet, damit das Wort Gottes nicht gelästert werde. Also hier lesen wir eine ganze Reihe Dinge, was hier die alten Frauen, die jüngeren Frauen weitergeben, was sie denen weitergeben sollen. Die alten Frauen sollen also lehren. Das steht hier ganz klar. Sie sind Lehrerinnen und sollen das an die jüngeren Frauen weitergeben. Und was sie lehren sollen, haben wir jetzt hier gelesen. Männer lieben, Kinder lieben, gesund sein im Denken und in der Disziplin, keusch, also sauber im Denken und im Gehabe und so weiter anziehen, was alles dazugehört. Das ist ja bei Frauen sehr wichtig. und dem Haus vorstehen. Und jetzt gehen wir wieder zurück zum 1. Mose. Also wir haben jetzt Adam und Eva, ihre Rolle von der Schöpfung her, kurz betrachtet. Jetzt, was war da? Da war der Sündenfall. Bei Kapitel 3, 1. Mose 3. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte, und sie sprach zur Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Und so entsteht jetzt ein Gespräch hier zwischen der Schlange und der Frau. Nun, die Frau war vielleicht gar nicht verwundert, dass die Schlange reden konnte. Es war ja sowieso alles neu damals. Also, ja, jedenfalls, diese Schlange hier konnte reden, weil ein Geist in der Schlange war, ganz einfach. Die Frau wird hier durch die Schlange verführt. Sie wurde betrogen. 1. Timotheus 2 steht das auch, dass die Schlange hat die Frau betrogen, verführt. Und dadurch, dass jetzt dann die Frau von der verbotenen Frucht gegessen hat, hat sie den Führungsanspruch Gottes abgelehnt. Also sie hat Gott als Führer abgelehnt. Indem sie dann ihrem Mann davon gab, hat sie auch die Leitung des Mannes übernommen. Sie hat ihn geführt. Das heißt, was wir jetzt hier sehen, ist, es ist alles auf den Kopf gestellt. Ja. Normal wäre so gewesen: Gott, Mann, Frau, Schlange. Und jetzt ist Schlange, Frau, Mann, Gott. Ja, die Reihenfolge. Er hätte sie führen sollen. Also übrigens, dass hier die Frau verführt wurde, das ist der Grund, weshalb dann im Neuen Testament den Frauen verboten wird, zu lehren. Wir kommen auf die Stelle dann zurück und es wird ihr dann verboten, über den Mann zu herrschen, in 1. Timotheus 2, aber wir kommen gleich zurück. Also Adam hätte führen sollen, er soll das auch nach dem Sündenfall tun. Nach dem Sündenfall wird ihm die Verantwortung nicht weggenommen. Er ist auch weiterhin verantwortlich. Gott wendet sich nach dem Sündenfall an Adam zuerst. Das zeigt, Gott nimmt den, der hauptverantwortlich, gleich als erste Stelle dran, als ersten dran. Und wir stellen dann fest, dass Adam redet sich raus und sagt: Ja, die Frau, die du mir gegeben hast, er beklagt sich fast schon bei Gott. Die Frau, die du mir gegeben hast, gut, man muss es nicht negativ auffassen, aber ein bisschen Vorwurf steckt trotzdem drinnen in diesem Satz. Die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mir vom Apfel gegeben. Also Adam selber wendet sich dann von der Frau ab, sie verstecken sich, jeder versteckt sich vor dem anderen. Adam zieht sich also zurück von seiner Frau, das ist auch schuldhaft, man darf sich nicht zurückziehen von der Frau. Wenn es in der Ehe Probleme gibt, dann kann der Mann einfach nicht sagen, so jetzt ziehe ich mich zurück und schiebt alle Verantwortung von sich. Nein, es ist seine Verantwortung, das jetzt zu tun, was er zu tun hat, nämlich seine Frau zu lieben. Der Mann ist verantwortlich für das, was in seiner Familie geschieht, für das, was in seiner Ehe geschieht. Das hat Paulus dann später auch gelehrt. Und dieser Mann hier, Adam, er soll auch weiterhin für die Familie arbeiten. Es wird ihm gesagt, dass er weiter arbeiten soll. Zwar jetzt mit Schweiß und im Schweiße seines Angesichts, aber Brot verdienen soll er für die Frau weiterhin. Also er soll weiterhin sorgen für die Familie. Hier sind doch schon einige Sachen klargelegt vom Anfang der Schrift hier, was die Rolle des Mannes ist. In Markus 10, Vers 42 finden wir auch noch was Wichtiges. Markus 10, Vers 42. Lesen wir, ihr wisst, dass die Ersten unter die Erstrangigen, die Fürsten der Völker, die als Fürsten der Völker gelten, sie beherrschen und die großen Autorität über sie ausüben. Unter euch soll es aber nicht so sein, sondern wer irgend unter euch groß zu werden wünscht, soll Diener von euch sein, und wer der Erste sein möchte, soll Knecht sein von allen. Nun, der Mann ist ja der Erste und soll auch der Erste sein in der Familie. Dann muss er ein Diener sein. Das ist ganz klar. Wer der Erste sein will, der muss ein Diener sein, der muss ein Vorbild sein. Er führt durch sein Vorbild. Und jetzt gehen wir zu dem wichtigsten Text, den Sie alle wahrscheinlich kennen, Epheser Kapitel 5. Epheser 5 ist ja die sogenannte christliche Haustafel, wie man so sagt. Paulus redet da über die Rollen von Mann und Frau in der Ehe. Ziemlich langes Kapitel, wir lesen jetzt nicht alles. Ich picke jetzt nur das Wichtigste heraus. Epheser 5, Vers 22, und ich möchte jetzt mal vom Mann her sprechen. Der Mann soll die Frau lieben, heißt es hier. Vers 25, Männer, liebt eure Frauen. Also der Mann liebt die Frau, wobei das Wort Liebe hat zu tun mit Hingabe, nicht nur mit einfachen Gefühlen. Er liebt seine Frau hingebungsvoll, selbstverleugnend. Er lebt nicht für sich und für seine Interessen. Er ist also in der Ehe Vorbild und er führt seine Frau zur Heiligkeit, so wie der Herr Jesus. Paulus, er nimmt hier ja das Beispiel von dem Herrn Jesus. Er sagt, schaut, Männer, liebt eure Frauen, so wie ja auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. So sollt ihr eure Frauen auch lieben. Und ihr müsst euch auch selbst hingeben für sie. Damit er sie, nachdem er sie durch das Wasserbad im Wort gereinigt hat, heilige. Christus hat ja das Ziel, die Gemeinde zu heiligen. Und der Mann, der möchte eine schöne Frau haben. Was macht man dazu? Nicht durch Kritisieren, sondern durch Vorbild sein, durch seine Hingabe. Führt er seine Frau zur Heiligkeit und zur Reinheit. Einer hat mal gesagt, Haupt sein heißt Haupt hinhalten. Sehr gut ausgedrückt. Haupt sein heißt das Haupt hinhalten, bereit sein, den Kopf hinzustrecken. So wie der Mann bereit ist, für die Frau zu sterben, so ist die Frau bereit, für den Mann zu leben. Vers 28, in dieser Weise haben die Männer ihre Frauen zu lieben wie ihre Leiber, also wie sich selbst. Er behandelt sie wie ein Stück von sich selbst, so behandelt er seine Frau. Wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst, weil sie ein Stück von ihm selbst ist. Und so hat er sie zu behandeln. Denn niemand hasste je sein Fleisch, sondern ernährt und pflegt es, so wie auch der Herr die Gemeinde nährt und pflegt. Also der Mann nährt und pflegt seine Frau. Er schaut, dass es ihr gut geht. Dann 1. Korinther 11, eine ganz heiße Stelle, aber wir dürfen ja heute auch die heißen Stellen lesen. 1. Korinther 11, Vers 3, Vers 2, na Vers 3, stimmt. 1. Korinther 11, Vers 3. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Das Haupt einer Frau ist der Mann, Christi Haupt ist Gott. Hier ist eine Reihenfolge. Der Mann ist das Haupt der Frau, das heißt, er ist verantwortlich für sie. Und deshalb, weil der Mann das Haupt der Frau ist, sagt Paulus, deshalb Mann, zeig dein Haupt. Er sagt es ein bisschen anders, aber er sagt, wenn du betest oder wenn du sprichst für Gott, wenn du weissagst, dann zeig dein Haupt, dann nimmst du den Hut runter oder die Kappe oder was auch immer du auf dem Kopf hast. Zeig dein Haupt. Warum? Weil du bist Haupt. Und du hast hier, du hast diese Autorität auszuüben. Ja, du bist Haupt. Und wem sollst du das zeigen? In Vers 10 sagt er den Engeln. Die schauen nämlich zu. Also die Engel, die interessieren sich, was in der Gemeinde vor sich geht. In Epheser 3, Vers 10 braucht nicht aufschlagen, aber in Epheser 3 heißt es einmal, dass durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit der Engelswelt kundgetan wird, den Fürstentümern und verschiedenen Titeln werden hier genannt über die Engelwelt. Diesen Engeln wird durch die Gemeinde die Weisheit Gottes kundgetan. Epheser 3, Vers 10. Und 1. Korinther 4, Vers 9 sagt er, wir sind ein Schauspiel geworden, den Menschen und den Engeln. Vielleicht denken sie nicht dran, aber jetzt schauen die Engel zu, was wir heute da machen. Und die Engel können nicht in das Herz hineinschauen, Nur einer kennt das Herz der Menschen. Nur einer. 1. Könige 8, Vers 39. Nur Gott kennt das Herz der Menschen. Und weil die Engel nicht in das Herz hineinschauen können, möchten sie etwas sonst was sehen. Und jetzt zeigt man ihnen etwas. Und Paulus sagt, wenn die Männer beten, dann sollen sie das Haupt entblößen. Das heißt, sollen sie nichts auf dem Haupt haben. Oder wenn sie weissagen. Also Männer, Mann, zeig dein Haupt. Zeig es auch den Engeln. Denn du bist Haupt. Dein Haupt ist, und das Haupt, das du vertrittst, sozusagen, das ist Christus. Und dann die Frau, die macht das anders. Die Frau, die bedeckt ihr Haupt. Jede Frau, die unbedeckten Hauptes betet oder weiß, sagt, beschämt ihr Haupt, sagt Paulus. Er sagt, Frau, du machst es anders wie der Mann. Für wen? Für die Engel, weil sie nicht sehen, dass du dich... Da ist eine Frau, die spricht. Und wenn sie spricht, dann möchte sie das zeigen, dass sie nicht hier sich erhebt über ihren Mann oder über den Mann überhaupt. Sie überhebt sich nicht. Sie bleibt in ihrer Rolle, die sie hat. Aber um zu zeigen, dass sie unter einer Autorität steht, nämlich unter Autorität ihres Mannes, nimmt sie irgendetwas auf den Kopf, tut sie etwas auf den Kopf, ja? Eine Bedeckung, Kopfbedeckung. Vers 10. Deswegen soll die Frau eine Autorität auf dem Haupt haben, also auf ihrem Haupt haben, wegen der Engel. Also die Frau soll wegen der Engel eine Autorität auf dem Kopf haben. Was ist denn die Autorität auf dem Kopf? Nun, sie zeigt, dass sie unter einer Autorität steht, und das zeigt sie hier symbolhaft, indem sie etwas auf den Kopf tut, wenn sie betet oder wenn sie weissagt. Also das ist hier das, was Paulus sagt über Hauptsein und über Stehen unter einer Autorität. Dann nächste Stelle, auch eine heiße, na, das ist nicht so heiß, aber 1. Timotheus 3, Vers 4, aber dann kommen wir wieder zu einer heißen Stelle. 1. Timotheus 3, Vers 4, da lesen wir, dass hier ist die Rede von Leuten, die Älteste sind in der Gemeinde oder sein werden sollten. Und dann sagt er, welche Mindestvoraussetzungen sie haben müssen. Das heißt, wenn sie das nicht haben, sind sie disqualifiziert. Und alles, was er hier spricht, das geht hier über die Männer, das soll natürlich jedermann. Jedermann soll das tun, was hier steht. Aber die Ältesten, für diese ist Bedingung, sonst können sie nicht Älteste werden. Einer, der dem eigenen Hause wohl vorsteht, der seine Kinder mit aller Würde in Unterordnung hält, wenn jemand dem eigenen Hause nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Also hier ist davon die Rede, dass der Vater seiner Familie vorsteht. Das heißt, der Vater ist verantwortlich für alles, was in der Familie geschieht. Der Vater schaut dazu, dass die Kinder respektvoll sind, und er ist ein Vorbild für sie. Durch seine Art, durch seine Korrektur, die er ihnen gibt, indem er auch hinweist auf Gott und auf das Wort Gottes, so zeigt er ihnen also, was ein Mann ist, und sie respektieren ihn. Dann die nächste Stelle, oder hier möchte ich noch was zitieren, der Mann als Leiter von Gene Gibson. Die Menschen sind geneigt, jenen zu folgen, die ein klares Ziel vor Augen haben, die wissen, wie man es erreicht, die den Mut haben, in Schwierigkeiten auszuharren und die anderen das Vertrauen vermitteln können, dass sie ihre Aufgaben schaffen werden mit Gottes Hilfe. Also ich lese nochmal. Die Menschen sind geneigt, jenen zu folgen, die ein klares Ziel vor Augen haben, die wissen, wie man es erreicht, die den Mut haben, in Schwierigkeiten auszuharren und die anderen das Vertrauen vermitteln, dass sie das können mit Gottes Hilfe, dass sie das schaffen werden mit Gottes Hilfe. Das ist das, was eine Frau sucht. Das möchten Frauen haben. Stimmt's? Ich weiß, dass es stimmt. Ich habe auch eine Frau. Nächste Stelle. Oder hier noch kurz eingeschoben, was will eine Frau? Eine Frau will Sicherheit und Schutz. Eine Frau hat, Frauen haben ganz großes Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz. Frauen sind darauf angelegt, geführt zu werden. Das ist in ihrem Wesen drinnen. Und deshalb will sie im Mann eine Stütze haben. Sie hat ein Anlehnungsbedürfnis. Und wenn der Mann nicht da ist, dann hat sie Sehnsucht nach dem Mann. Meine Frau hat es mir geschrieben, ich habe einen Beweis, schriftlich. Sie hat mir E-Mail geschrieben. Ich zähle die Tage schon, wie oft ich noch schlafen muss, bis der Mann wieder heimkommt. Ja, Anlehnungsbedürfnis, Verlangen nach der Gegenwart des Mannes. Also deshalb muss der Mann täglich bemüht sein, das Vertrauen der Frau zu gewinnen. Harmoniebedürfnis hat die Frau. In einer Frau, die sich von ihrem Mann geliebt fühlt, wird das Bedürfnis geweckt, dem Mann besser zu gefallen. Das ist so. In einer Frau, die weiß, sie wird geliebt von dem Mann und die das Gefühl auch hat, die das merkt, die wird das Bedürfnis haben, ihm gefallen zu wollen. Das hat Gott in sie hineingelegt. Und dann wird sie auch das Haus schön gestalten oder die Zimmer aufräumen oder was auch immer, ja, und gut kochen. Sie will dem Mann gefallen. Das wiederum stärkt den Willen des Mannes, mehr an seiner Zuverlässigkeit zu arbeiten und an seinem Charakter. Unser Charakter muss ja ständig weiterentwickelt werden. Das ist ein positiver Kreis nach oben, oder? Sie merkt, der liebt mich, sie möchte ihm gefallen, er sieht das und wird gestärkt, an seinem Charakter zu arbeiten, dass sie ihn noch mehr liebt. Und dann geht das weiter. Was will ein Mann? Jetzt ist etwas für die Frauen, damit die Frauen nicht umsonst hier gekommen sind heute. Etwas für den Mann. Was will der Mann? Etwas für die Frau. Was will der Mann? Der Mann will geachtet werden. Der Mann will wichtig sein. Das ist halt so. Mit dem müsst ihr leben, liebe Frauen. Männer wollen wichtig sein. Bedeutend sein. Die wollen respektiert werden. Und das ist ja auch gut so. Aber sie sollen das natürlich dann nicht ausnützen. Sie müssen schauen, dass sie den Respekt verdienen. Aber jetzt zur nächsten Stelle. 1. Timotheus 2, Vers 13 und 14. Ich habe gesagt, jetzt kommen heiße Stellen. 1. Timotheus 2, Vers 13. Ich lese den größeren. Ich lese von weiter oben. Von Vers 11. Eine Frau lerne in der Stille. Hier geht es übrigens, in 1. Timotheus 2 geht es um die Gemeinde. Was wir jetzt lesen werden, sind Worte eines Missionars an einen Missionar. Das heißt, Paulus schreibt an Timotheus und er sagt, er soll schauen, wie es in den Gemeinden in Ephesus und Troas und Milet und Laodicea und Hierapolis und diese Gegend dort, wie es zugehen soll. Und jetzt gibt er ihm einige Anleitungen. Und jetzt schreibt er unter anderem über die Frauen. Und was sagt er? Eine Frau lerne in Stille. Der Zusammenhang hier ist die Gemeinde, die Versammlung. Wenn die Christen zusammenkommen, dann will man ja lernen. Eine Frau lerne in Stille, in aller Unterordnung. Einer Frau erlaube ich nicht zu lehren, noch über den Mann zu bestimmen, sondern sie hat in der Stille zu sein. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, aber die Frau, nachdem sie betrogen worden war, ist in die Übertretung gekommen, in die Übertretung geraten. Hier ist das bestätigt, was ich gesagt habe, die Frau ist auf geführt werden angelegt, sie muss geschützt und versorgt werden durch den Mann. Und hier die Begründung wird gegeben durch die Schöpfungsordnung. Warum soll die Frau jetzt lernen und sich führen lassen von dem Mann? Weil Gott den Adam zuerst gemacht hat und die Eva seine Gehilfin, als Gehilfin geschaffen wurde, als Hilfe für ihn. Und zweitens, weil die Frau verführt wurde. Der Mann nicht. Der Mann hat bewusst gesündigt, ohne Verführung, mit Überlegung. Die Frau wurde aber verführt. Warum? Weil der Satan wusste, zu wem er zuerst gehen muss, um Erfolg zu haben. Die Frau möchte geführt werden und er sagt, komm, ich führe dich. Ja, der verführt sie in die falsche Richtung. Ja, gibt ihr Anleitung und betrügt sie, belügt sie und sie schenkt ihm Vertrauen und denkt nicht an das, was Adam zu ihr gesagt hatte, was Gott gesagt hat. Also, die Frau auf geführt werden angelegt, wird jetzt hier ausgenützt von dem Feind. Die Jungfrau, die wird durch den Vater geführt, also das Mädchen durch den Vater, die Ehefrau durch den Ehemann. Die ältere Witwe, die hat niemanden, die setzt ihre Hoffnung auf Gott und wird unterstützt von den Verwandten. Und wenn die Frau sich nicht führen lässt, schadet sie sich selbst und der Gesellschaft. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich Zeit habe, möchte ich noch etwas über die Kulturrevolution sagen. Aber wir leben heute in einer Gesellschaft, die sich selbst zerstört, weil das Bild der Frau wurde auf den Kopf gestellt. Und die Frau hat ein anderes Selbstbild bekommen durch die Kulturrevolution. Also wenn die Frau sich nicht führen lässt, schadet sie sich selbst und der Gesellschaft. Wenn sie sich führen lässt, wird die Sache gut gehen. Ansonsten wird der Feind das ausnützen für seine Zwecke. Er wird zerstören, er wird die Familie, die Ehe wird er zerstören, er wird die Familie zerstören und dann wird er die Gesellschaft zerstören. Weil das so ist, weil diese Gefahr ist, deshalb sollen die Männer und die Frauen ihre Rolle einnehmen, auch in der Gemeinde. Und er sagt jetzt, wenn ihr zusammenkommt, dann gibt es gewisse Regelungen. Wenn ihr zusammenkommt, dann, was soll dann sein? Kapitel 2, Vers 8. Es ist also mein Wille, dass die Männer beten. An jedem Ort, in Ephesus, in Troas, in Milet oder sonst, wo die Christen zusammenkommen, Timotheus soll schauen, an jedem Ort, dass die Männer beten. Und was tun die Männer? Schweigen. Sollen die anderen beten? Die Frauen können ja viel besser reden. Die Männer schieben gern die Verantwortung ab auf die Frauen. Und er sagt, schau Timotheus, dass das nicht geschieht. Die Männer sollen beten. Dabei heilige Hände aufheben, nicht unheilige, nicht unreine, sondern heilige. Mit den Händen muss man ja viel arbeiten und da hat man auch zu tun mit Geld und so weiter. Und da muss man schauen, dass die Hände sauber bleiben. Also die Männer sollen beten. Wegen der Schöpfungsordnung haben hier also die Männer eine besondere Aufgabe in der Versammlung. Nicht nur in der Schöpfung haben sie eine besondere Aufgabe, nicht nur in der Ehe haben sie eine besondere Aufgabe, auch in der Versammlung der Gemeinde. Gott will, und dass die Männer beten. Was sollen die Frauen tun? Ebenso auch, dass die Frauen sich selbst in schicklichem Betragen schmücken, verbunden mit Zurückhaltung und einen gesunden Sinn. Vielleicht steht in eurer Übersetzung hier verbunden mit Schamhaftigkeit, das ist auch richtig, das Wort Bescheidenheit, Schamhaftigkeit oder Zurückhaltung, das kann so oder so übersetzt werden. Hat auch mit allem, das hängt ja auch zusammen, Schamhaftigkeit, Bescheidenheit und Zurückhaltung. Mit dem sollen sie sich also mit gutem Benehmen, mit gutem Betragen schmücken, verbunden mit Zurückhaltung und einem gesunden Sinn, das heißt mit Disziplin oder Zucht nennen wir das auf Deutsch. Also sie sollen schauen, dass sie disziplinierte Frauen sind, nicht in Flechtwerk oder Gold oder Perlen oder kostspieliger Kleidung, also aufgeputzt und so weiter, dass sie die Aufmerksamkeit erregen, sondern was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen durch gute Werke. Eine Frau lerne in Stille und dann auch nochmal Vers 12, sie hat in der Stille zu sein. Merkt ihr, dreimal Zurückhaltung, Stille, Stille. Das ist interessant. Gerade die Frau, die so gut reden kann, die Frau hat ein viel besseres Sprachzentrum im Gehirn als die Männer. Die Frauen sind viel schneller. Warum? Weil sie die Sprache weitergeben. Deshalb reden unsere Kinder die Muttersprache, nicht die Vatersprache. Ja. Das hat Gott so gemacht, aber gleichzeitig da, wo die Stärke ist, ist die Schwäche. Das ist genauso beim Mann auch. Da, wo die Stärke ist, ist die Schwäche. Und deshalb ist hier eine gewisse Ordnung in der Gemeinde, in der Versammlung, wenn die Gemeinde zusammenkommt, also als Gemeinde, als Versammlung. Also Timotheus soll schauen, dass das in den Gemeinden dort auch so gehandhabt wird. Und heute sollen wir das auch. Und dann weiter, 1. Korinther 14, Vers 34 und 35. Ich lese das jetzt ohne Kommentar, liebe Geschwister. Ich lese es nur ohne Kommentar. 1. Korinther 14, Vers 34. Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen eure Frauen in den Versammlungen der Gemeinde schweigen, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie haben in Unterordnung zu sein, so wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie etwas zu lernen wünschen, sollen sie zu Hause die eigenen Männer fragen, denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde, in der Versammlung, ja, zu reden. Paulus braucht nicht mehr hinzufügen. Die Korinther haben verstanden. Die Korinther haben es verstanden, was das heißt. Viele Leute im 20. Jahrhundert wollen es nicht verstehen. Sie wollen es einfach nicht verstehen. Aber es ist ganz einfach, was hier steht. Die Korinther haben es ganz klar verstanden, was er meinte. Gut. Also, gerade da ist also die Schwäche der Frau, aber gerade da ist auch die Schwäche des Mannes. Er will nämlich nicht reden. Der Mann ist hier also gefordert. Er ist gefordert, sich vorzubereiten, bevor er in die Versammlung kommt. Er ist gefordert, sich dran zu machen, so, und du betest jetzt. Und du stehst jetzt auf und betest. Er soll auch außerhalb der Versammlung ein Beter sein. Er soll der Frau mit gutem Beispiel vorangehen. Er soll auch ein Lehrer sein zu Hause, in der Familie. Übrigens, in der Familie sind beide Lehrer, der Mann und die Frau. Sprüche 1, Vers 8 steht, höre, mein Sohn, auf die Zucht deines Vaters und verlass nicht die Unterweisung deiner Mutter. Vater und Mutter sind die Lehrer in der Familie. Es ist nicht so, dass nur der Mann der Unterweisende ist, sondern auch die Frau. Nächste Stelle, 1. Petrus 3. Wir gehen von einer heißen Stelle zur anderen. 1. Petrus 3, Vers 1. Gleicherweise sollen die Frauen sich den eigenen Männern unterordnen, damit auch, wenn etliche dem Wort ungehorsam sind, durch ihre Frauen Lebensführung ohne Wort gewonnen werden. Wie gewinnt die Frau den ungläubigen Mann? Indem sie ihm ganz viel erzählt und sagt, was er zu tun hat und viel spricht? Nein. Durch den Wandel der Frauen ohne Wort. Das heißt, durch die Lebensführung. Die große Stärke der Frau ist, wenn sie lernt, stille zu sein. Dort, wo sie vielleicht gerade am meisten gerne reden würde, nämlich zum Ehemann und ihn zu Jesus zu führen. Und das ist eine ganz heikle Sache. Eine gläubige Frau und ein ungläubiger Mann. Die Frau hat die Möglichkeit, den Mann zu gewinnen, aber nicht mit dem Mund. Nicht mit dem Mund. Durch ihre Art der Lebensführung. Übrigens, ich möchte das hier einschieben. In Römer, wir bleiben noch mit dem Finger in 1. Petrus 3, aber in Römer 7 steht, in Römer 7, Vers 2, steht, die verheiratete Frau, steht es bei Ihnen, bei euch so? Die verheiratete Frau. Steht das so? Seht ihr? Das ist eigentlich nicht exakt übersetzt. So steht es nämlich nicht im Griechischen. Das ist nur deshalb, weil wir, ich weiß nicht genau, weil die Übersetzer haben sich halt gesagt, ja, das Wort können wir ja auch als verheiratet übersetzen. Steht aber nicht im Text. Der griechische Text, wisst ihr, was da steht? Die unter dem Mann stehende Frau oder die unter dem Mann seiende Frau, die dem Mann unterstellte Frau. Also eine Frau, die verheiratet ist, ist ja dem Mann unterstellt. Und deshalb haben die Übersetzer verheiratet übersetzt. Aber das Wort wörtlich heißt sie, die dem Mann unterstellte Frau. Sobald also eine Frau verheiratet ist, ist sie dem Mann unterstellt. Das vergisst man heute oft. Aber jetzt zurück zu 1. Petrus 3. Die Frauen werden hier aufgerufen, den eigenen Männern sich zu unterordnen. Warum? Weil sie ja dem Mann unterstellt sind. Sie sind ja verheiratet. Dann sollen sie auch das entsprechend tun. Damit auch, wenn etliche dem Wort ungehorsam sind, sie durch die Lebensführung ihrer Frauen gewonnen werden. Und jetzt lesen wir nicht alles. Sie sehen, es hieß hier dann weiter die Rede, dass sie eure Lebensführung sehen, in Vers 2, eure in Furcht, also in Ehrfurcht, in Gottesfurcht, geführte, reine Lebensführung sehen oder beobachtet haben. Dann redet er einiges über das Äußere, über Schmuck und so weiter. Und dann sagt er, der verborgene Mensch des Herzens, in dem unverderblichen Wesen des sanften und stillen Geistes, der ist vor Gott von hohem Wert. Was ist so kostbar? Was ist so wertvoll an der Frau? Der verborgene Mensch des Herzens in dem sanften und stillen Geist. Wieder die Worte still, sanft. Das klingt heute so fremd in unserer Gesellschaft, dass man sich erst mal dran gewöhnen muss. Aber das ist das, was Gott sich gedacht hat über das Wesen der Frau. Vers 7 zu den Männern. Gleicherweise die Männer wohnt der Kenntnis entsprechend mit dem weiblichen Gefäß als dem Schwächeren zusammen und erteilt ihm Ehre. Die Männer sollen zusammen wohnen. Hier, das bezieht sich nicht auf die geschlechtliche Vereinigung, das bezieht sich auf das Wohnen, auf das Leben, Zusammenleben. Der Mann soll also bei der Frau soll zusammen wohnen. Wie? Der Kenntnis entsprechend. Welcher Kenntnis denn entsprechend? Nun, er weiß etwas. Was weiß er denn? Das sagt er jetzt gerade. Dem Wissen entsprechend, dass sie das schwächere Gefäß ist. Also der Kenntnis entsprechend wohne er mit dem weiblichen Gefäß als dem Schwächeren zusammen. Der Mann muss sich bewusst sein, die Frau ist anders. Um die Frau richtig zu kennen, muss man sie studieren. Man muss über sie nachdenken. Also ich bin jetzt schon 25 Jahre verheiratet und man lernt seine Frau kennen. Aber ich habe meine Frau 10 Jahre vorher gekannt. Bevor wir geheiratet haben, habe ich 10 Jahre meine Frau schon gekannt. Dann habe ich sie geheiratet, dann habe ich sie erst wirklich gekannt und jetzt kenne ich sie erst wirklich, wirklich. Und in ein paar Jahren vielleicht noch viel mehr. Also entsprechend, man muss sich also bewusst sein, die Frau ist unterschiedlich. Sie ist schwächer in mancherlei Hinsicht. Und meine Frau ist eigentlich eine sehr starke Persönlichkeit. Und doch entdecke ich Schwächen, große Schwächen. Und ich muss schauen, dass ich da besonders drauf eingehe. Also das braucht ein feinfühliges Verhalten des Mannes. Das braucht, dass er sanft und liebevoll umgeht und nicht kritisiert und Vorwürfe macht. Wie oft habe ich mir das gesagt? Nicht kritisieren, nicht Vorwürfe machen. Und wie oft tue ich es? Eigentlich sollte heute meine Frau dabei sitzen, wäre noch besser. Aber sie kann sich die Kassette anhören. Mit dem weiblichen Gefäß als dem Schwächeren. Sie hat ein Sicherheitsbedürfnis, sie muss geschützt werden. Manche Frau überschätzt sich völlig und da braucht es Männer, die sagen, nein, jetzt das machen wir nicht, es ist zu viel, darf es nicht machen. Ihm Ehre erteilen als solche, die auch Miterben der Gnade, nämlich Miterben des Lebens sind. Er soll sie ehren und sie soll ihn fürchten. Haben Sie das gewusst? Hier steht, er soll sie ehren und sie soll ihn fürchten. In Epheser 5, Vers 33, letzter Satz. Die Frau, dass sie den Mann fürchte. Das ist ein Unterschied zwischen ehren und fürchten. Also das ist so, in der Schweiz, wir Schweizer, also ich bin ja eigentlich Österreicher, aber wenn ich in der Schweiz wohne, wir Schweizer, wir fürchten die Polizei. Die fürchten wir. Warum? Das ist so empfindlich, wenn man da eine Übertretung hat, das tut so weh. Und diesen Schmerz möchte man sich ersparen. Meine Frau ist 30, da war 30 Zone und was ist sie gefahren? 43 statt 30. Und da kam die Rechnung und ich dachte, ich sehe nicht recht, was man da bezahlen musste. Ja, 250 Franken. Also, ja. Wir fürchten die Polizei in der Schweiz und deshalb richten wir uns ganz streng nach den Regeln, meistens. Ja. Die Frau fürchtet den Mann, deshalb richtet sie sich nach ihm aus. Nicht, sie fürchtet ihn, dass er sie schlägt oder nein, sie fürchtet ihn im Sinne von dem Respekt, den sie ihm zollt und von der Ausrichtung. Sie richtet sich nach ihrem Mann aus. Und der Mann ehrt die Frau. Er hebt sie hoch. Früher war das selbstverständlich, oder? Dass man der Frau, dass man aus dem Auto aussteigt und darüber geht und dann die Tür öffnet. Man war höflich. Ja? Heute haben sich viele Frauen das verscherzt, sagen wir. Das heißt, sie benehmen sich wie Männer. Ja, und Männern braucht man nicht die Türe aufmachen. Der Mann soll die Frau durch die Augen Gottes sehen und die Frau soll lernen, dass Gott sie durch ihren Mann führt. Die Frau soll lernen zu vertrauen, dass Gott sie durch ihren Mann führt, sodass eure Gebete nicht verhindert werden. Eure Gebete sollen nicht ein Hindernis haben, wenn ihr euch nicht richtig benehmt den Frauen gegenüber. Wir machen hier Pause, 5 Minuten und dann Fortsetzung. Danke. Weil wir schon bei ganz heißen Fragen sind, möchte ich jetzt doch noch auf eine Frage eingehen, die jetzt gestellt wurde. Die Frage war, also wenn ich jetzt was sage, überprüfen Sie alles, was gesagt wird an der Bibel, aber bitte an der Bibel. Nicht an irgendwelchen Büchern oder anderen Leuten, überprüfen Sie das, was gesagt wird an der Bibel. Ja. Also, es ist die Frage gewesen, betrifft denn dieses Schweigen in 1. Korinther 14 auch das Beten oder ist hier das Beten ausgeklammert? Die Sache ist nicht so schwierig, denn in 1. Korinther 14 geht es um Reden in zwei Richtungen. Und zwar, er spricht dort in Vers 3, der Weissagende redet zu Menschen. Und in Vers 2, der in der Sprache redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Das ganze Thema in 1. Korinther 14 ist Zungenreden und Weissagen. Zungenreden ist ein Gebet zu Gott in einer Fremdsprache. Das Thema hatten wir vorgestern. Weissagen ist Reden von Gott her zu den Menschen. Es geht hier um zwei Richtungen und da sagt, in diesem Zusammenhang, sagt der Apostel, wenn die ganze Gemeinde zusammenkommt, das ist der Kontext, Vers 23, wenn die ganze Gemeinde am selben Ort zusammenkommt, wir würden sagen, am regelmäßigen Gottesdienst aller, ja, heute sagt man ja Gottesdienst, früher hat man einfach gesagt Versammlung oder Zusammenkommen. Und wenn das also geschieht, Vers 26, was ist es also, Brüder? Wann immer ihr zusammenkommt, hat jeder von euch etwas. Er hat ein Lied, also Psalm, hat eine Lehre, hat eine Sprache, hat eine Offenbarung, hat eine Übersetzung. Alles geschehe zur Erbauung. Wenn jemand in Sprachen redet, dann seien es 2, höchstens 3. Nicht mehr, sagt er, die anderen sollen schweigen. Wenn kein Übersetzer da ist, soll der Zungenredner schweigen, Vers 28. Vers 29, Propheten 2 oder 3, die anderen sollen urteilen, also ein Urteil abgeben. Manchmal muss man was dazu sagen. Ja? Vers 30, wenn einem anderen, der sitzt, etwas geoffenbart wird, schweige der Erste. Denn ihr könnt alle einzeln weissagen, aber und alle aufgerufen werden. Also er spricht hier alle. Er betont hier, ihr könnt ja alle weissagen, alle. Die nächste Frage, die jetzt sofort fiel, ja und die Frauen? Da sagt er, wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen in den Versammlungen der Gemeinde schweigen. Gemeinde ist in den ganzen Versammlungen, nicht in den Hauskreisen oder sonstigen Kreisen. Es geht hier um den großen Gottesdienst. Dort sollen die Frauen schweigen. Eigentlich ist rein der Kontext macht es klar, was alles beinhaltet ist. Ja? Wenn das Zungenreden beinhaltet, das ist ein Gebet in einer Fremdsprache und das nicht übersetzt und auch nicht, wenn das jetzt, also wenn das auch dabei ist, hier erwähnt ist, dann ist auch klar, dass auch das Reden in der Muttersprache hier eingeschlossen ist. Also nur mal so weit. Und vielleicht, weil wir noch bei heißen Fragen sind, eine andere Frage ist, ja, aber gibt es denn nicht auch in der Bibel Stellen, wo die Frauen führen? Und da wird Römer 16, Vers 7 genannt. Römer 16, Vers 7. Dort ist doch die Rede von einer Apostolin, heißt es. Nun, wir müssen lesen. Römer 16, Vers 7, grüßt Andronikus und Junia oder Junias, je nachdem, wie man das Wort übersetzt, meine Verwandten und meine Mitkriegsgefangenen, sie sind solche, die sich auszeichnen unter den Aposteln und waren vor mir in Christus. Hier geht es um Andronikus und Junias oder Junia. Wenn es Junia übersetzt wird, dann ist es eine Frau, und wenn es Junias übersetzt wird, ist es ein Mann. Das ist schwierig, die Möglichkeit ist 50-50, also im Griechischen ist tatsächlich beides möglich. Es könnte eine Junia sein, eine Frau, oder es könnte ein Junias sein, ein Mann. Und dann ist die nächste Frage, ja, nehmen wir mal an, sie sei eine Frau. Ja? Dann ist die nächste Frage, ja, da sagt der Apostel, sie sind solche, die sich auszeichnen unter den Aposteln. Dann ist sie also auch ein Apostel. Nun, da müssen wir vorsichtig sein, denn wenn hier steht, sie sind ausgezeichnet oder sie zeichnen sich aus unter den Aposteln, dann müssen sie nicht selber Apostel sein, sondern dann kann es so sein, dass unter den Aposteln die Wertschätzung so groß ist von dieser Frau, wenn sie eine Frau ist. Ja. Das ist hier also die näherliegende Version. Ja. Wenn sie tatsächlich eine Apostelin wäre, dann wäre sie die einzige Apostelin in der ganzen Bibel. Das ist sehr verdächtig. Außerdem ist so, dass in der Bibel die Führung, die Apostel waren immer Führer, es waren Missionare. Und Missionare waren Führer in den Gemeinden. Das heißt, sie haben auch Gemeinden, sie haben auch eine neue Arbeit begonnen, waren die ersten Hirten einer neuen Gemeinde, immer waren sie die ersten Hirten, bis sie weitergezogen sind. Und das braucht man nur in der Bibel nachschlagen. Gibt es irgendeinen Fall, wo eine Frau eine Hirtin war? Nicht in der Gemeinde. Bei den Schafen schon. Ja, die Rahel, oder, war eine Hirtin. Aber sonst gibt es nicht hier Hirten. In dem Fall ist es also klar. Erstens, es ist nicht sicher, ob überhaupt Junia übersetzt werden muss. Es könnte einfach ein Mann sein, Junias. Und zweitens, wenn es ausgezeichnet unter den Aposteln, dann muss sie nicht selber ein Apostel sein, ja, sondern sie hat dann wird dann hochgeschätzt unter den Aposteln. Das waren jetzt noch zu Fragen. Sind da noch Fragen, wenn Sie jetzt nicht ganz lange Fragen sind? Aber sind Fragen, können wir gerne noch drauf eingehen. Wie das war? Dann, wenn Gebet, also dort, wo gebetet wird oder wo jetzt die Frau was reden würde, ja? Wenn jetzt zum Beispiel in 1. Korinther 11 hat er gesagt, sagt er beim Beten, eine Frau, die betet oder weissagt. Das, also es geht um die Handlung des Betens. Jetzt sagen manche, ja, beten tue ich ja den ganzen Tag oder soll ich ja den ganzen Tag. Nein, das ist nicht das Thema. Das Thema ist hier offensichtlich ein öffentliches Beten oder ein Sprechen, ist eine Gebetsversammlung. Man kommt zusammen, um zu beten. Und dort, in diesem Zusammenhang, wenn wir sagen, so, wir beten jetzt, dann in dem Moment, wo gebetet wird, ja, dann wenn sie das Amen sagt, betet sie natürlich auch mit. Oder wenn sie in einem sonstigen Kreis von Frauen oder sonst irgendwo betet, spricht, dann ja. Dann soll sie sich auf alle Fälle bedecken, weil ja die Engel zusehen. Das ist ebenfalls mit den Männern so. Die Männer, die sollen, wenn sie beten, sollen sie dann die Kopfbedeckung abnehmen, auch wenn es heiß ist. Wir sind in der Freiversammlung draußen, jeder hat eine Kopfbedeckung auf. Jetzt wird gebetet, jetzt nehmen wir unsere Kopfbedeckung runter. In diesem Sinne. Hat also nichts zu tun mit dem ständigen Beten. Auch nicht mit dem, wenn ich jetzt irgendwo in Gedanken bete. Die Engel wissen ja gar nicht, ob ich in Gedanken bete. Die können ja gar nicht können gar nicht hineinschauen in mein Herz, in mein Inneres. Das sollen wir hier jedenfalls beachten. Denken Sie selber darüber nach, machen Sie sich Gedanken. Es geht nur darum, mal zu schauen, was sagt eigentlich, wenn wir die Bibel so stehen lassen, wie sie steht, wenn wir Gott das sprechen lassen, was er sagt, und das ist unser großes Anliegen, dann wollen wir das einfach nur so nehmen, wie es ist. Warum haben wir heute so ein großes Problem mit dem Thema Frau und auch Mann übrigens? Denn die Männer haben, es sind oft sogar die Männer, die versagt haben. Warum die Frauen so geworden sind. Es sind immer beide miteinander. Wird oft zu viel auf den Frauen herumgepickt. In Wirklichkeit ist das oft ein Männerproblem. Warum haben wir denn dieses Problem, das wir haben? Vor 100 Jahren gab es diese Probleme offenbar nicht. Jedenfalls nicht in diesem Sinne. Da möchte ich dazu was sagen jetzt, ein paar Minuten. Warum wir denken, wie wir denken. Ich lese etwas vor. Warum wir denken, wie wir denken, oder die neomarxistische Unterwanderung der Gesellschaft und die Zerstörung der christlich-abendländischen Kultur. Wir erleben zurzeit in Deutschland einen kulturellen und wirtschaftlichen Verfall. Dieser ist in erheblichem Ausmaß auf den Einfluss des Neomarxismus zurückzuführen. Im Gegensatz zum klassischen Marxismus ist dieser nicht nur gegen den Kapitalismus gerichtet, sondern insgesamt gegen die abendländische Kultur. Hauptziel ist die Zerstörung der christlichen Kultur in Europa. Es geht darum, einen neuen Menschen und eine neue Gesellschaft zu schaffen. Einer der wichtigsten Träger der Umerziehung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Frankfurter Schule. Wenn Sie Lehrer sind, dann haben Sie sicher schon davon gehört, oder wenn Sie studiert haben, vielleicht auch, die Frankfurter Schule. Ich erkläre das gleich. Sie schuf den ideologischen Grundstock der 68er-Bewegung. Ab 1945 beherrschten die marxistischen Intellektuellen den größten Teil des geistigen Lebens in Deutschland. Horkheimer, Adorno, Marcuse, Erich Fromm, Ernst Bloch, Jürgen Habermas und andere, Sartre, formten große Teile der deutschen Jugend, was zusammen mit der zunehmenden Unzufriedenheit mit der Wachstumsgesellschaft und ihrer Sinnlosigkeit zur Revolte von 1968 führte. Man spricht von einer Kulturrevolution. Das war ein Protest gegen die gesamte traditionelle christliche Kultur des Abendlandes. Man sprach auch von einer neuen Linken, also eine Bewegung, die man einfach auch Neomarxismus nennt. Der Weg zur Macht liegt nicht im Sturz einer bestehenden Regierung und dieser Weg ist zu gehen, sondern gewaltlos durch den beharrlichen Marsch durch die Institutionen. Das heißt, man hat überlegt, wie können wir unser Denken den anderen Menschen einimpfen? Und man hatte den Gedanken, ist ganz einfach, wir besetzen die Universitäten, die Lehrerausbildungsstätten mit unseren Anhängern, also die Universitätsprofessoren, die Lehrerausbildungsstätten besetzen wir mit unseren Anhängern. Wir schauen, dass wir die Medien steuern, und auf diese Weise müssen wir nur geduldig sein. Es dauert mindestens eine Generation, und man war geduldig. Es war von 1945 bis 1968 eine ziemliche Zeit, bis der Mensch umgedacht hat. Man war ja ohnehin aus auf Neuem, neues Denken, alles war zerstört, Zweiter Weltkrieg, man will sich neu ausrichten, und da haben die Chance genützt und haben uns neomarxistisches Denken eingeimpft. Durch die Lehrerausbildung, durch die Professorenausbildung in den Unis und dann auch schließlich über die Medien. Ziele des Neomarxismus, das Grundziel war die Zerstörung der abendländischen Kultur. Man wollte eine multikulturelle Gesellschaft errichten, Einwanderung fördern, das Deutschtum bekämpfen. Alles, was national ist, ist das rechtsextrem. Medien und kulturelle Institutionen und Schulen mit Anhängern des Neomarxismus besetzen, traditionelle Werte wie Familie, Religion und Eigentum bekämpfen. Also Grundziel, Zerstörung der abendländischen Kultur, das erste Punkt. Zweites Ziel, oder jetzt im Detail, zweitens Wertewandel, Pluralismus, Toleranz und Emanzipation. Was heißt das? Nun, Pluralismus bedeutet, jeder hat das Recht zu definieren, was für ihn richtig ist. Was ist für mich wahr? Dann begannen die Menschen so zu denken, es gibt keine absolute Wahrheit, sondern jeder hat seine eigene Wahrheit. Ja? Und dann redet man nicht mehr, dann diskutiert man nicht mehr, was ist richtig und was ist falsch. Nein, das ist für dich richtig und das ist für mich richtig. Und wir leben in Frieden miteinander. Es gibt ja keine absolute Wahrheit. Toleranz, Gleichberechtigung für alles, was gegen die Bibel und Gottes Gebote ist. Wer an Gottes Geboten festhält, der ist intolerant. Und gegen Intolerante gibt es keine Toleranz. Emanzipation, was ist das? Emanzipatorische Pädagogik nannte man das. Nun, emanzipieren, sich emanzipieren, ist ein Fremdwort und bedeutet sich von einer Abhängigkeit befreien. Also es geht darum, die Befreiung des Menschen aus sozialer, rechtlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit. Der Knecht vom Herrn, der Knecht wird emanzipiert vom Herrn, die Frau wird emanzipiert vom Mann und die Kinder werden emanzipiert von den Eltern. Also das heißt, sie werden befreit von der Autorität der Eltern. Und dann lernen die Kinder in der Schule was? Menschenrechte der Kinder. Das war, meine Tochter hat das gelernt in der Schweiz. Sie war etwa 10 oder 11, kam sie nach Hause und sagt, Mama, Papa, wir Kinder, wir haben Menschenrechte. Und ihr könnt uns gar nicht sagen, was wir zu tun haben, weil wir sind nämlich, wir stehen unter den Menschenrechten. Ich dachte, ich höre nicht recht. Ja. Wertewandel, alle klassischen Werte, die früher wichtig waren und ein sinnvolles Zusammenleben ermöglichen, wie Treue, Pflichterfüllung, Ordnung, Fleiß, Sauberkeit, Gehorsam, Disziplin, Autorität, das ist nationalsozialistisch, rechtsextrem. Also mit dieser Keule hat man geschlagen. Ja. Dieser Wertewandel wird langsam, aber sicher vollzogen, das geht ganz langsam. Man kämpft nicht offen gegen Religionen und gegen Moral, da hätten sie keine Chance. Man nennt die eigene Grundeinstellung, die atheistisch ist, die nennt man neutral. Also selber ist, der Staat geht so vor. Ja? Er hat eine Grundeinstellung, die ist atheistisch. Ohne Gott brauchen wir nicht, das ist neutral. Ja? Und dann fordert man Toleranz. Beruft sich auf die Toleranz und so werden dann atheistische Meinungen und Verhaltensweisen übernommen. Man spricht von moralischer Gleichheit. Dann unterdrückt man mit Gewalt alles, was nicht demokratisch ist. Jede nicht demokratische Überzeugung ist freiheitsfeindlich. Das ist eine geschickte Art der Verführung des Denkens des modernen Menschen. Das geschieht über die Medien, über die Schulen und über die Universitäten. Bei der Homosexualität war das ja sehr interessant. 1969, homosexuelle Handlungen gelten als Straftat, gibt keine Diskussion. Nach 1969, offizielle Diskussionen über Homosexualität beginnen in den Medien, zum Beispiel über die SPD. 1973, nur homosexuelle Handlungen Volljähriger mit Minderjährigen sind strafbar. Dann bis 1985, Homosexualität gilt offiziell als Krankheit und man muss Mitleid haben mit Leuten, die krank sind. 1985 bis 1995, Homosexualität gilt offiziell als normale sexuelle Ausprägung aufgrund einer anderen sexuellen Veranlagung. Und seit 1995 gilt der als krank, der Homosexualität immer noch als Perversion bezeichnet. So ändert sich die Meinung. Wodurch? Das ist Demokratie. Man kann das Volk lenken durch die Medien, durch die Schulen, durch Filme und so weiter. Also nur ein Beispiel, aber ich muss weitermachen. Auch unter Christen besteht die Gefahr des pluralistischen Denkens. Ja, für mich bedeutet das so und für dich vielleicht was anderes. Und wir diskutieren nicht mehr. Das darf nicht sein. Wir müssen diskutieren. Wir müssen über die schwierigen Fragen diskutieren. Wir müssen bereit sein, über die Streitfragen zu reden. Schauen, was sagt die Schrift? Nicht für mich sagt die Schrift das und der andere sagt, für mich sagt die Schrift was anderes. Das geht gar nicht. Das ist pluralistisches Denken unter Christen. Wie siehst du das? Ich habe jemanden gefragt, wie siehst du das? Dann hat er gesagt, mit den Augen. Stimmt ja, oder? Oder er hat gesagt, genau, ich sehe es genau. Es geht nicht um, wie siehst du das? Die Frage ist falsch gestellt. Man muss sagen, was siehst du? Was siehst du im Text? Was steht da? Und dann sind wir alle konzentriert auf den Text. Ja, ich sehe das anders. Was heißt das, ich sehe das anders? Ich muss doch zuerst schauen, was ich sehe und was sagt der Text. Ich sehe doch nur das, was der Text sagt. Ja, das ist eine andere Auslegung. Jeder hat seine Auslegung. Nein, jeder hat seine Interpretation. Auslegung ist nicht, Auslegung gibt es nur eine. Das ist die richtige. Die Auslegung ist immer die richtige. Die Auslegung ist das, was der Text sagt. Das andere ist Interpretation oder falsche Auslegung oder falsche Meinung. Ja, das gibt es. Das Ergebnis ist, dass die Christen sich zersplittern in verschiedenste Gruppen. Jeder denkt sich, ja, ich muss ja nicht mit dir zusammen, wir machen das selber. Ja? Und so entsteht so verliert die Gemeinde Jesu Salzkraft in der Welt. Und durch die Zersplitterung bringt es der Feind zustande, dass wir die Kraft verlieren, die Kraft des Zeugnisses. Also zurück zu den Zielen. Erstes Ziel, Zerstörung der abendländischen Kultur. Zweitens, Wertewandel. Drittens, Selbstverwirklichung. Und hier kommen wir zum Thema Frau auch, unter anderem. Die Frau muss sich selbst verwirklichen. Selbstverwirklichung, das heißt, man muss nur auf sich selbst hören und man fordert uneingeschränkte und sofortige Befriedigung der Bedürfnisse. Und so wird Kultur zerstört. Auf diese Weise ist durch die Kulturrevolution die Kultur selber zerstört wird. Was ist denn Kultur? Kultur ist, sich freiwillig Zwängen zu unterwerfen, indem man sich beherrscht, Spannungen erträgt, lernt, Opfer für ein Ziel zu bringen und Wünsche aufzuschieben. Daran wächst der Mensch. Jürgen Bauer, Definition von Jürgen Bauer. Was sind die Folgen der neomarxistischen Selbstverwirklichung? Wir haben einen ganzen Haufen von Individualisten, Egoisten, Menschen geprägt mit hohem Anspruchsdenken, disziplinlos, mangelnde Anpassungsfähigkeit, unverbindlich und leben nach dem Lustprinzip. Das ist die Gesellschaft geworden. Hauptsache lustig. Die Spaßgesellschaft. Viertes Ziel, Sexualisierung der Gesellschaft, Zerstörung der Innenwelt und der Familie. Der Weg dazu ist, die Geschlechtlichkeit von der Ehe koppeln und Geschlechtlichkeit von Kinderkriegen entkoppeln, auseinanderbringen. Woodstock war dieses große Festival, ich glaube 400.000 Leute, man hat 60.000 erwartet, 400.000 kamen. Großer Spruch, make love, not war. Also, lieben, nicht kriegen. Zulassung der Antibabypille 1961, 1969 Abschaffung der Strafbarkeit des Ehebruchs, 1969 teilweise Abschaffung der Strafbarkeit der Homosexualität, 1973 Freigabe der Pornografie, 1995 Abtreibungsparagraf bis zur 14. Woche ist straffrei, 2001 Anerkennung der Prostitution als Beruf und so weiter. So geht's weiter. Der Weg zur Sexualisierung der Gesellschaft geht über die Kinder. Unsere Kinder sind die Opfer. Möglichst frühe geschlechtliche Aufklärung, geschlechtliche Erziehung, fächerübergreifend in der Schule, fördern des Auslebens der Begierden, Gewöhnung der jungen Menschen an Unzucht, Ehebruch und Konkubinat durch Filme, durch alles Mögliche, durch Medien, durch die Literatur in der Schule. Homosexualität wird als normal hingestellt, fördern der Abtreibung, neues Rollenmodell in Medien und Schule. Unser Junge musste stricken lernen in der Schule. Stricken, dachte ich, habe nie stricken gelernt. Männer müssen stricken können. Und Frauen, die spielen Fußball. Frauenfußball. Ja. Männer werden feminin, Frauen werden männlich. Kleidung, Haartracht und so weiter, das Geschlechtsspezifische wird zurückgedrängt. Ihr kennt all die Diskussion über Gender Mainstreaming. Ich möchte hier empfehlen, Gabriele Kubi, die globale sexuelle Revolution. Eine Katholikin, aber die etwas hält von der Bibel. Gabriele Kubi, die globale sexuelle Revolution. Jeder Lehrer muss das gelesen haben. Muss. Also hier sind ja einige in der Lehrerausbildung. Unbedingt. Das ist die Zukunft, was auf uns zukommt. Hier wird das beschrieben. Fünftes Ziel, Abschaffung von autoritären Strukturen, besonders in der Familie. Durch Verbot der elterlichen Züchtigung, Entzweiung von Mann und Frau, Scheidungsgesetz wird erleichtert, Arbeitsdruck, Doppelverdienertum, Verstaatlichung der Kinder, indem man die Kinder möglichst bald von der Familie trennt. Kinderkrippen, möglichst bald in die Kinderkrippe, Kindergarten. In der Schweiz haben wir sogar die Kindergartenpflicht. Einführung der Menschenrechte für die Kinder, Fördern des Feminismus. Das ganze Problem, das wir haben mit dem Thema Frauen und Männer, Rolle von Mann und Frau in der Gesellschaft und auch Erziehung, das ist das Nächste, oder? Das kommt. Das, was da zusammenhängt damit. Das ganze Problem haben wir durch die Kulturrevolution, die hier nicht nur in Deutschland, auch in ganz Europa stattgefunden hat. Und was soll jetzt der Christ tun? Ich sage immer wieder, wir müssen bereit sein, zurück zur Bibel zu gehen. Wir dürfen uns nicht diktieren lassen, wie wir uns zu kleiden haben, was wir für Musik hören müssen und so weiter und was wir welche Selbstverständnis wir die Frauen haben sollen von sich und welches Selbstverständnis die Männer. Wir dürfen das nicht zulassen, sondern wir wollen uns an Gottes Wort halten. Und was wir heute nötiger denn je haben, ist klare biblische Lehre. Wir müssen neu wieder die Bibel entdecken, in einer entfremdeten, heidnischen, nachchristlichen Kultur. Wir leben ja in der Postphase, man sagt ja Postmoderne. Das ist, wir leben nach dem Christentum. Das Christentum ist schon durchgegangen, jetzt haben wir was Neues. Ja? Deshalb sind diese Themen so Streitthemen unter Christen oder so viel, deshalb ist es so heiß bei diesen Stellen, die wir gelesen haben. Weil unser Denken über 50 Jahre geprägt wurde und länger geprägt wurde von einer ganz neuen Philosophie. Möge Gott uns helfen und uns segnen, dass wir, wenn wir sein Wort studieren und wenn wir unseren Kindern beibringen, von der Bibel her zu denken. Das ist hier unsere Aufgabe. Christliche Schulen werden dringendst nötig in Deutschland. Dringendst. Wenn viele Lehrer da sind, denkt drüber nach und betet dafür. Christliche Schulen brauchen wir. Und ein richtiges Selbstverständnis von Mann und Frau. Männer müssen wieder Männer werden und Frauen wieder Frauen. Sind Fragen? Ist schwierig jetzt nach so einem Vortrag, aber vielleicht sind jetzt doch noch Fragen, die jetzt anstehen. Ansonsten, wir haben ja auch noch persönliche Gespräche Zeit, dann würden wir jetzt hier schließen mit Gebet und vielleicht einige von uns und ich schließe dann ab. Stehen wir dazu auf wieder.